Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir heute zu Gast der wunderbare Alex von iPhone Blog. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Manu. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass wir wieder dieses wunderbare kleine Kooperationsformat wollen. Natürlich heute wieder über Apple Arcade sprechen. Wir haben uns ja schon zweimal oder dreimal, glaube ich, zusammengesetzt. Zweimal waren es, glaube ich, gell?
Ja, genau.
Und haben ein Le Snack-Format gemacht. Das heißt, jeder von uns hat sich drei kleine Häppchenspiele ausgesucht mit Themenschwerpunkt heute Apple Arcade. Und die stellen wir uns und euch natürlich gegenseitig vor. Wir machen das so ein bisschen im Ping-Pong-Spiel. Ich präsentiere ein kleines Spiel, dann du wieder und so weiter und so fort. Aber Alex, lass uns doch nochmal kurz die Leute abholen, die vielleicht unsere ersten Folgen nicht gehört haben. Was ist denn überhaupt Apple Arcade und warum bietet sich das an, dass wir jetzt nochmal darüber sprechen?
Ist lustig, weil kurz hinter die Kulissen geblickt, wir sprechen ja irgendwie seit Jahresbeginn so, dass man mal wieder so ein Apple Arcade Special machen könnte. Mhm. Und es bietet sich jetzt sehr nett an, dass sie jetzt so eine kleine Neuerung eingeführt haben, weil der Service, der besteht einfach weiterhin, der ist im Bundle zu kaufen bei Apple. Du kannst ihn auch separat buchen für einen Fünfer im Monat oder 50 Euro im Jahr. Und es sind halt Spiele, die alle ja, werbefrei sind. Sie sind in-abkauffrei. Mhm. Sie sind mit sehr kinderfreundlichen Features ausgestattet und haben sogar im App Store eine relativ prominente Rubrik. Also es ist einer von diesen vier großen Buttons unten im App Store, wenn wir jetzt über das iPhone beispielsweise sprechen. Und ist schon eine prominente Platzierung, würde ich sagen. Und das dudelte so vor sich hin, so ein bisschen. Und da kommen immer mal wieder neue Spiele dazu. Und da fällt jetzt nichts hinten runter, aber es kommen einfach Sachen hinzu. Und manchmal sind die spannend und ja, manchmal sind die auch nicht so spannend. sie haben über die letzten Monate immer mal wieder so Preview-Geschichten eingeführt, dass du gesagt hast, irgendwie, da kommt ein Titel, aber den gibt's jetzt noch nicht, aber den präsentieren wir hier schon mal. Aber dann kam relativ überraschend vor ein paar Tagen eine Art Neuausrichtung. Ich weiß nicht, ob man es Neuausrichtung nennen kann, aber es gab zumindest eine Veränderung, dass sie die Apple Arcade Originals, wo die Spiele einfach für Apple Arcade produziert wurden. Sie waren dann exklusiv mit Anführungszeichen. Es gab sie schon auf anderen Plattformen, aber nicht auf anderen mobilen Plattformen. Mhm. Kamen dazu jetzt so zeitlose Klassiker und legendäre Spiele, nennen sie diese beiden Rubriken, die da jetzt sich neu hinzugesellen. Und das sind jetzt am Anfang, glaube ich, 30 neue Spiele. Also Apple Arcade umfasst jetzt seit Start so 180 Spiele, um so eine Dimension mal zu vermitteln. Sie nehmen jetzt Spiele ins Portfolio auf, die nicht Apple Arcade Originals sind.
Genau, das ist die große Neuerung und wie du schon gesagt hast, witzigerweise hatten wir uns schon verabredet, nur noch nicht ganz fix, aber wir haben gesagt, lass uns das wieder machen und zack, ein paar Tage später kam diese Neuerung mit 30 neuen Spielen und das ist wirklich das Neue, weil diese Arcade Originals, so war es ja bisher eigentlich, jedes Spiel, was bei Apple Arcade war, war im Prinzip exklusiv, wie du schon gesagt hast, es gab es auch für PC, manchmal auch für Switch und so, aber eben mobil exklusiv und das weiß nicht, wie du das beobachtet hattest. Ich fand es, als es gestartet ist, eigentlich einen super coolen Aufschlag, den sie da gemacht haben. Und dann flog es irgendwie so ein bisschen unterm Radar. Zumindest jetzt aus meiner Perspektive als Spielejournalist hatte ich so das Gefühl, das hat jetzt nicht so diesen Riesen-Impact gehabt, weil die meisten Leute gedacht haben, naja, die Spiele gibt's ja dann auch irgendwann für in Anführungszeichen richtige Konsolen oder so weiter. Ja? Also die Sachen, die interessant waren da drin, die gab's dann auch für die Switch zum Beispiel. Mhm. Wie ist es denn aus deiner Perspektive, eher aus der Tech-Block-Ecke? War das irgendwie ein großer Erfolg, Apple Arcade, oder stimmst du mir dazu, dass es so ein bisschen unterm Radar war?
Wir waren ja relativ optimistisch aus der letzten Folge und der Preis ist natürlich durchaus attraktiv und der blieb meines Erachtens auch attraktiv. Also 50 Euro im Jahr ist ja so ein Vollpreistitel, wenn man so ganz aktuell neue Spiels kauft. Und dafür halt so kontinuierlich irgendwas spielen zu können, ist durchaus interessant. Und durch das Family Sharing konnte ja auch die ganze Familie teilnehmen. Also meine Kinder haben iPads und die konnten halt das Zeug auch direkt runterladen. Waren halt mit Spielen ausgestattet, wo ich nicht drauf drüber schauen musste, was da für fiese Free-to-Play-Mechaniken am Spiel sind und nicht wahr, Werbung reingedrückt wird, etc. Und deswegen, das war schon attraktiv, aber du hast generell recht. Also das, es war jetzt nicht so, dass du Woche für Woche irgendwelche heißen Titel dort hattest, wo du gesagt hast, okay, deswegen muss ich das jetzt abonnieren. Also für diejenigen, die das im Abo hatten, ist es durchaus nett, es tröpfelte so rein, meistens freitags. Kamen neue Spiele und Apple hat dann auch irgendwie auch wieder Blick hinter die Kulissen, das so angefangen anzukündigen. Also ab Dienstag gab es so dann Pressemitteilungen, hey, das sind die Spiele, die Freitag reinkamen. Aber das waren jetzt nicht irgendwie Sachen, wo du sagen musstest, okay, deswegen abonniere es jetzt. Also wenn du Spiele gefunden hast, die du weiterspielen wolltest, dann warst du da sicherlich jetzt nicht unglücklich mit dem Dienst, aber er war jetzt auch nicht irgendwie super gehypt, sodass man irgendwie darauf gewartet hat jede Woche. Also das war auch mein Empfinden.
Ja, was sich auch bewahrheitet hat, dass wir damals ja nicht genau wussten, wie ist denn das? Bleibt es jetzt bei 100 Spielen oder kommt dann irgendwie, fliegt wieder hinten was raus? Es ist stetig gewachsen auf jeden Fall. Also du hast schon gesagt, 180 Spiele sind jetzt, 30 sind jetzt neu dazugekommen. Das heißt, in dem Zeitraum, wo wir gesprochen haben, ist es ja dann auch schon auf knapp 150 Spiele angewachsen. Ich finde, es ist schon ein ganz guter Deal auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich manchmal etwas überfordert von der Anzahl der Spiele. Also ich erwische mich dann dabei, dass ich im Bett mit dem iPad liege und denke, okay, was spiele ich jetzt? Dann schaue ich mir das an. Nein, lade ich das hier runter. Okay, da brauche ich jetzt, das könnte ich doch noch spielen. Und dann denke ich mir so, oh, okay, ich gehe vielleicht doch nochmal auf Twitter. Also ich bin fast schon überfordert von dieser großen Auswahl. Deswegen habe ich mich jetzt selber ausgetrickt und habe gesagt, okay, wir machen jetzt einen Let's Snack und dann suche ich mir genau 3 Spiele aus. Und auch da hatte ich wieder das Problem. Ich habe jetzt 6 Spiele angespielt. Also ich bin jetzt schon wieder für die nächste Folge ready.
Sehr schön. Ja, das ist durchaus, also neben all dem Spaß, das ist ein durchaus ernstzunehmendes Problem, würde ich sagen. Also ich glaube, Apple feilt da auch so ein bisschen dann rum, weil wenn du alles einfach in so einen Dienst reinschüttest, ich glaube, Netflix hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, dann fehlt ein Fokus. Und der fehlte, da gab es letzten Frühling, gab es eine typische Tech-Gerüchte-Story, dass Apple an einer Neuausrichtung interessiert ist von dem Dienst und dass sie gerne Apple Arcade mehr Engagement abverlangen würden, dass Leute sich mehr reinknien sollen, mehr spielen sollen. Und Leute hatten schon Angst. Und ich weiß auch nicht, ob die Angst schon komplett weg ist, weil, also wenn du von mobilen Spielen und Engagement liest, dann denkst du sofort, okay, das sind irgendwelche oberflächlichen Spiele, die halt irgendwie mal kurz Spaß machen müssen und dann auch irgendwie wieder verschwinden können. Und ich meine, ein Jahr später jetzt muss man sagen, bislang ist das noch nicht passiert, ist einfach irgendwie so, ich meine, Spieleentwicklung ist halt auch langsam, nicht wahr? Also Apple hat sich da ja festgelegt für mehrere Jahre und für ihre Verhältnisse zwar kein Geld in die Hand genommen, aber für so normale Spieleentwicklerverhältnisse relativ viel Geld in die Hand genommen und finanziert halt gewisse Geschichten. Und sicherlich ein Baustein ist diese Neuausrichtung, wo man jetzt irgendwie bekannte Spiele schon hat, die man auch so im App Store teilweise noch kaufen kann, die man wieder an die Oberfläche spült. Also die sind aufgearbeitet, da sind Titel dabei, die hatten vorher zum Beispiel In-App-Käufe oder lästige Werbung und so weiter. Und das ist jetzt für Apple Arcade alles rausgekürzt worden. Also die Entwickler mussten da nochmal dran. Apple hat einfach Geld bezahlt, dass die Entwickler halt nochmal drüber gegangen sind. Und das ist durchaus interessant. Also sie legen sich erstmals einen Back-Katalog an für Apple Arcade. Und bislang waren es nur die Originals und jetzt sind es halt so, ja, Sachen, die man eventuell mal wieder spielen möchte. Es führt natürlich noch zu mehr Spielen, aber es sind ja teilweise interessante Titel dabei. Also der Dienst ist definitiv von einem Tag auf den anderen interessanter geworden.
Ja, deutlich. Und ohne eine Preiserhöhung. Das muss man auch dazu sagen. Ich finde die neuen Kategorien auch wirklich clever. Also diese zeitlosen Klassiker sind da brauchen wir gar nicht drüber reden. Sudoku, Schach und Co. Das spricht alle Leute an, die irgendwie mobile-mäßig unterwegs sind, aber eben jetzt vielleicht nicht die großen Gamer, Gamerinnen sind. Das sind schöne Sachen dabei, die jetzt für unsere Zielgruppe vielleicht nicht so relevant sind, aber ich verstehe, warum sie die reingenommen haben. Und dann aber die legendären Spiele des App Stores. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, Cut the Rope wieder zu haben. Das war eines meiner Lieblingsspiele, als es neu rauskam. Und es war dann in der Zwischenzeit wirklich kaputt gemacht worden durch In-App-Purchases-Geschichten und Werbung und so weiter. Und das jetzt als Remastered-Version zurückzuhaben, finde ich wunderschön. Kann man jetzt so auch, wie du schon gesagt hast, jedem Kind in die Hand drücken, ohne Angst zu haben, dass da die Kreditkarte brennt.
Ja.
Aber dann auch so Klassiker oder moderne Klassiker, nenne ich es jetzt mal wie Threes, Don't Starve. Und das sind wirklich tolle Sachen jetzt dabei, die eben nicht mehr jetzt diesen Exklusiv-Touch haben müssen, sondern als legendäre Spiele eben jetzt eine eigene Kategorie haben, aber als mit so einem Plus als Remaster-Neuversion irgendwie da jetzt auch innerhalb dieses Bundles sind, in dieser Flatrate. Finde ich eine sehr, sehr clevere Idee von Apple, das jetzt so aufzugliedern.
Ich schaue natürlich auch so ein bisschen mit Blick drauf, diese Spiele bleiben uns ja dadurch auch so ein bisschen erhalten, nicht wahr? Mhm. Also die Apple hat sozusagen ein bisschen Geld in die Hand genommen und bezahlt dafür, dass diese Spiele nicht irgendwann mit einem nächsten iOS-Update hinten runterfallen.
Da gab es einige.
Ja, nicht mehr spielen auf den Plattformen. Also sie bezahlen mehr oder weniger dafür, dass die Entwickler nochmal drüber schauen und das auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Und das ist nicht unerheblich, weil ich meine, wir hatten ja auch gerade die PlayStation Vita Store-Geschichte, die eingestellt wird. Es fallen schon bei diesen digitalen Sachen halt viel auch weg einfach, wo du es halt nicht mehr erhalten kannst, weil die alte Hardware dann nicht mehr existiert etc. Ja. Und naja, also zumindest so ein paar große Titel, die kriegen dann nochmal Geld. Und ich meine, also ich glaube, die Titel haben sich dann auch schon, also nicht haben die, haben sich bezahlt gemacht und die Entwicklung ist dann eingestellt. Aber dass so ein paar Sachen zurückkommen, irgendwie so ein Frenzig, das kommt jetzt demnächst dann in den, das ist irgendwie angekündigt als Coming Soon. Das ist nett. Also das hat man sicherlich vor, naja, 14 Jahren, 13 Jahren schon mal gespielt. Und jetzt ist es eine andere Generation, die das nochmal erleben darf, mehr oder weniger.
Ja, eben. Und es ist ja auch eine Form der Kuration. Also, dass Apple eben das auch schätzt, ihre legendären Spiele, die den App Store damit groß gemacht haben. Gut, so viel zur Neuausrichtung. Und passenderweise haben wir uns jetzt eben auch neue Spiele angeschaut. Die meisten von den Sachen, die wir uns jetzt angeschaut haben, ich gehe gerade mal die Liste durch. Doch, das sind jetzt alles Spiele aus dem Original-Sektor. Also Spiele, die alle sechs jetzt in neu erschienen sind im Apple Arcade-Programm. Und wenn du gerade schon Generationen angesprochen hast, da bist du genau richtig. Ich möchte nämlich Star Trek Legends vorstellen. Ich bin ja ein alter Trekkie. Und deswegen hat mich das natürlich sofort angesprochen. Captain Picard ist auch irgendwie auf dem Cover von diesem Arcade Original Tab im App Store. War das allererste, was ich mir natürlich runtergeladen habe und ist, glaube ich, einer auch der großen Titel, mit dem sie jetzt eben die Werbetrommel rühren wollen. Star Trek Legends ist ein Mix aus JRPG mit rundenbasierten Kämpfen. Also erstmal so gar nicht, was man mit Star Trek in Verbindung bringt, aber da gibt es irgendeine Anomalie, wie natürlich immer bei Star Trek gibt es irgendeine Zeitanomalie und alle Figuren aus allen Serien und allen Filmen werden zusammengeworfen in dieses Paralleluniversum, nenne ich es jetzt mal. Ja? Also man rennt mit Michael Burnham rum, das ist ja die neueste Figur aus der aktuellen Serie aus Discovery. Und trifft dann auf Pille zum Beispiel, also auf McCoy. Ja. Und dann kommt aber Worf noch dazu. Und dann, so geht's dann halt voran. Also man hat dann so einen Kampfmodus und man ist schon auf so einer Brücke von so einem fiktiven Schiff, geht dann aber immer auf Außeneinsätze. Also das eigentliche Spielprinzip ist, du gehst auf einen Außeneinsatz, da hast du dann verschiedene Stationen und musst innerhalb von 6, 7 Runden oder so verschiedene Kämpfe gegen Hologramme abhalten. Ja, also da kommen dann die Romulaner oder dann bist du auf einmal auf dem Planeten Gorn und musst Captain Kirk retten. Ja, also alles, was jemals in Star Trek irgendwie vorgekommen ist, wird hier zusammengeworfen. Die Story ist so hanebüchen-Banane, dass die eigentlich wirklich auch nur so, kann man nur mit der Nase irgendwie.
Ja, okay.
Ja, also man.
Das ist ein bisschen rümpfen.
Wie sagt man da? Die Nase rümpfen, weil es so absurd ist. Irgendeine KI wirft dich da in den Topf und ich habe noch nicht so genau verstanden, ob es da eine tiefer gehende Message hinten raus gibt. Aber auf jeden Fall akzeptieren das alle so, dass man da jetzt gegen Hologramme kämpft und man kämpft dann zum Beispiel auch gegen Riker auf einmal.
Ja, okay.
Du kannst aber auch selber Riker mit auf die Außenmission nehmen und gegen ein Hologramm Riker kämpfen. Also das ist total Quatsch einfach. Aber es macht Spaß. Es ist halt dieses. Was wäre wenn Prinzip und du kannst halt alle deine Lieblingsfiguren aufleveln und hochskillen. Du kannst dann natürlich den Tricorder ausrüsten und das Problem an der Sache ist, es ist eigentlich ein Free-to-Play-Spiel, aber im Apple Arcade-Programm gibt es ja keine Free-to-Play-Spiele. Nee. Diese ganzen Mechaniken sind aber da drin. Und ich komme nicht, also bei diesem Spiel denke ich die ganze Zeit auf dieser Meta-Ebene drüber nach, ist das jetzt ein Spiel, was das Studio als Free-to-Play entwickelt hat? Und dann haben sie das Angebot von Apple Arcade bekommen, weil die gesagt haben, hey, wir machen hier eine Neuausrichtung, das ist eine tolle Marke, das ist eine coole Lizenz, kommt doch zu uns. Ja, aber wie sollen wir das Spiel denn jetzt umbauen? Wir haben Free-to-Play. Ja, lasst's halt einfach alles so, aber ohne In-App-Purchases. Und so fühlt sich's an. Es ist ganz weird.
Das habe ich schon mal gelesen, ja, dass das, dass darüber Leute gestolpert sind, dass das eigentlich nicht in das Konzept von Apple Arcade passt.
Nee.
Und also ich meine, das hatten wir bei den Bei den Originals hatten wir das ganz am Anfang, dass so ein Grindstone beispielsweise, dass wir beide gesagt haben, glaube ich, in der letzten Folge, oh, das riecht so ein bisschen, das könnte man auch mit Free-to-Play irgendwie realisieren, aber halt nicht, wahrscheinlich nicht so deutlich wie bei Star Trek jetzt, also.
Es ist extrem. Du hast wirklich so zwei verschiedene Währungen. Also du hast dann so Kristalle, die du dann freischalten kannst. Das Level-Up-System funktioniert auch über so Energiekapseln, die du dann immer bekommst. Wenn du eben Kämpfe gewinnst, kriegst du so Energiekapseln und die kannst du dann in die Figuren stecken. Das ist irgend so ein Gel, so ein Sci-Fi-Gel. Mhm. Und dann leveln die auf. Und das schreit alles danach, dass man, es gibt sogar einen Shop, ohne Witz, es gibt einen Shop-Button in diesem Spiel. Ja. Und dann habe ich gedacht, so was, es gibt doch kein Inner-Purchase. Dann gehst du in den Shop, dann steht da Quark von Deep Space Nine und verkauft dir Sachen für Punkte, die du halt im Spiel als Belohnung bekommst. Total absurd. Und sogar mit Tagesangebot. Also du kannst bei ihm sogar so Tagesangebot. Für 5.000 von diesen Credits kannst du dir irgendwie 3 so Energiepacks kaufen. Aber irgendwie genieße ich das. Also irgendwie genieße ich das tatsächlich, nicht nur, weil ich tracky bin, aber ein Free-to-Play-Spiel zu spielen, was ja durchaus auch so, naja, es hat ja so leicht süchtig machende Mechaniken, diese Free-to-Play-Mechaniken. Klar. Das kann man diesen Spielen ja nicht abstreiten. Dass es durchaus Bock macht, immer wieder so einen Ticken besser zu werden und ständig dieses Belohnungsprinzip abzustauben. Mhm. Ja, man wird ja ständig für alles belohnt, was man macht. Jeden Knopf, den du drückst, sagt dir, das hast du toll gemacht, Manu. Super, hier hast du nochmal 4 Credits. Und irgendwie ist es lustig, dieses Free-to-Play-Erlebnis mal zu spielen und zu haben, ohne irgendwie an diese Paywall zu stoßen.
Verstehe. Das ist total witzig. So wie mit unendlich Geld spielen.
Ja, genau. Es ist wie so ein Gott-Cheat für Play-Spiele.
Ja. Münzen fliegen durchs Bild, alle sind glücklich. Ja. Sehr schön.
Aber es ist halt leider kein wirklich gutes Spiel. Also es ist so ein Daddelspiel für nebenher. Ja, wenn ich jetzt irgendwie mal wieder lange im ICE sitzen werde in Zukunft oder eine längere Besprechung habe oder sowas in der Art, dann kann man da mal 2-3 Runden spielen.
Ja.
Es wird hinten raus ein bisschen besser, wenn man dann so ein paar neue Fähigkeiten freigeschaltet hat, wenn man seine Lieblingscharaktere zusammen hat, die kriegen dann bessere Fähigkeiten. Also was weiß ich, der Riker hat dann zum Beispiel so ein Lasergewehr, wo er alle Feinde auf einmal trifft. Oder dann hast du verschiedene Klassen. Der Worf hat dann so einen Rage-Modus, wo er sagen kann, alle greifen mich an und dann kriegst du eine kostenlose Gegenattacke. Also wenn man da so ein bisschen über diese Free-to-Play-Hürde hinweg ist und das Spiel dann auch ein bisschen länger gespielt hat als diese Anfangs-Tutorial-Level, dann eröffnet sich tatsächlich auch so ein bisschen dieses, was JRPGs-Kämpfe ausmachen, dass man halt die richtigen Skills zur richtigen Zeit auswählt. Aber es dauert ein bisschen. Es ist halt mehr Grind, als dieses Spiel eigentlich nötig hätte.
Verstehe. Ich schließe. Warst du schon fertig eigentlich? Möchte
dich ich bin, glaube ich, jetzt ganz gut fertig. Wenn du nicht, du bist nicht so der Tracky, oder?
Reizt ich bin, dich das, oder? Ich bin nicht der Tracky, habe aber alles verstanden, glaube ich. Und es fühlt sich so, also es fühlt sich so ein bisschen an, die haben also kompletten Fanservice, so einfach jeden Charakter, jede mögliche Entwicklung da reingeworfen, um es möglichst wiederzuerkennen.
Also ich bin halt Zielgruppe. Ich mag JRPGs, ich mag rundenbasierte Kämpfe und ich mag Star Trek. Also wenn die drei Faktoren auf euch zutreffen, dann könnt ihr euch das anschauen.
Sehr schön. Ich würde direkt mit einem RPG anknüpfen.
Wir bleiben in Japan, gell?
Genau. Wir bleiben in Japan und wir sprechen über Phantasian, ein sehr hoch erwartetes, hoch angeteasertes Spiel, das für Apple Arcade jetzt vor ein paar Monaten irgendwie abgefeiert wurde schon. Man wusste nicht so ganz, wann es kam, und es kam jetzt recht überraschend vor 1-2 Wochen. Und es ist von dem Studio Mistwalker und das macht der gute Herr Sakaguchi. Das ist der Schöpfer der Final Fantasy Serie. Und der hat außerdem im Team den Herrn Uematsu, das ist der die Musik macht für Final Fantasy, unter anderem für Final Fantasy. Das sind ja alles so alte Square Enix-Leute, die seit Jahrzehnten Rollenspiele machen. Und die haben halt mit Mistwalker so ein eigenes Studio jetzt auf die alten Tage. Die haben zum Beispiel The Last Story auf der Wii produziert. Ich meine, auf der Wii hat ja sonst niemand ein Spiel gekauft, außer den Sportsachen, die man dort mitbekommen hatte. Deswegen erwähne ich das nochmal. Es gab auch Spiele für die Wii. The Last Story war zum Beispiel ein sehr schönes Rollenspiel. Also die sind so, die leben Rollenspiele und Final Fantasy. Und da sieht man halt, wo die herkommen. Und die haben jetzt nochmal die Freiheit irgendwie und wahrscheinlich auch das nötige Kapital, da so mal ein bisschen sich auszuleben. Mhm. Und das Ausleben, das sieht man zum Beispiel darin, dass es ein JRPG ist, wofür sie so Schau-, Kästen Bilder produziert haben. Also sie haben Objekte, die sie im Spiel haben wollten, tatsächlich so per Hand geformt und gemacht. Irgendwelche Schuppen und irgendwelche Kirchen und Häuser und so weiter. Und dann haben sie diese Objekte abfotografiert und dann als 3D-Modelle wieder zurück ins Digitale gebracht und dann Licht drüber geworfen und was man sich so vorstellen kann. Und das hat einen sehr, sehr, sehr hübschen Look, muss man sagen. Also das, du siehst schon, dass das nicht rein aus dem Computer entstanden ist. Sie mussten ein bisschen tricksen, also wenn du so im Gebäude rumläufst, dann hat es so einen netten kleinen Zoom-Effekt, weil die Gebäude ja logischerweise irgendwie so als 3D-Objekt dann wieder im Spiel auftauchen. Ich finde es sehr, sehr hübsch dadurch geworden. Es hat einen sehr eigenen Stil, den du nicht so aus den typischen RPGs kennst. Und das macht diesen Titel definitiv besonders. Es ist ein umfangreicher Titel. Das ist der Teil, der jetzt veröffentlicht wurde, ist auch nur der erste Teil. Der Teil 2 soll irgendwie jetzt im, glaube ich,
bei laufen. Final Fantasy, oder wie?
Naja, also es ist explizit so angelegt, dass du Teil 1 und Teil 2 hast von dem gleichen Spiel. Der erste Teil ist irgendwie, glaube ich, so 20 Stunden lang. Noch mehr Stunden, wenn du alles an Sidequests und so weiter abarbeiten möchtest. Und der Teil 2 soll wohl noch in diesem Jahr folgen. Also das Ding ist irgendwie fertig, aber sie haben es unterteilt in zwei Geschichten.
Wird das dann aber auch Apple Arcade, weiß man das schon?
Ja, das ist auch Apple Arcade, genau. Und das geht dann einfach so weiter. Also das wird dann genauso veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob die das ich schätze, das wird auch als Teil 1, 2 dann irgendwie kenntlich gemacht und nicht in einen gemeinsamen Release geworfen, zumindest nicht dieses Jahr. Es ist eine Geschichte, die sich jetzt nicht unbedingt irgendwie sehr hervortut durch Einzigartigkeit. Also es ist irgendwie, die Welt geht unter und du bist die Frau, die irgendwie alles retten muss, kann sich aber nichts erinnern. Das ist so der Klassiker. Du hast rundenbasierte Kämpfe, die zufällig auftauchen, also du läufst durch so diese netten...
Ja, so wie Random Encounters früher, okay.
Genau. Du läufst so durch nette Welten, die beschriebenen netten Welten, und dann kommen so Zufallskämpfe, die dann rundenbasiert sind. Der Trick an den Zufallskämpfen ist, du kannst sie aussetzen zu einem gewissen Teil. Du kannst nämlich diese Monster, die dann auftauchen, kannst du in irgendeinen Dungeon schicken und kannst sie dann alle an einem Stück abarbeiten, wenn du denn die Zeit hast. Also Beispiel wäre zum Beispiel, du bist gerade irgendwie unterwegs zu so einem Speicherpunkt und du möchtest jetzt wirklich speichern. Cool, und dann schickst du halt diese Monster alle in so einen Dungeon. Das Problem natürlich, die häufen sich dort an und es gibt auch eine Obergrenze. Mhm. Du kannst es nicht beliebig lange machen und dann musst du die auch irgendwie abarbeiten irgendwann. Und das levelt dich dann natürlich auf ordentlich und so weiter, aber die Aufgabe wird dann nicht leichter. Also du kannst sie halt kurz dorthin verfrachten und musst nicht jeden verdammten Zufallskampf machen, was ja durchaus, wie wir alle wissen, manchmal,
ja. Ja, weil ich hatte ja früher immer das Problem auf der alten PlayStation, dass man sagt, ohne die Zufallskämpfe wird es halt hinten raus zu schwer, weil du da nicht genügend levelst, aber man hat ja nicht immer genau in dem Moment Bock, weil man vielleicht die Geschichte vorantreiben will. Finde ich eine clevere Lösung so, gerade für ein Mobile-Gerät, dass man sagt, nee, ich will jetzt gerade nicht kämpfen, ich will das heute Abend im Bett in Ruhe machen, da kann man es irgendwie abarbeiten. Das ist doch clever.
Genau, das ist definitiv nett und der Soundtrack ist einfach wirklich sehr, sehr nett. Das ist alles sehr hohes Niveau und das, die mobilen Plattformen, die haben halt das ist zumindest meine Wahrnehmung bei JRPGs immer so ein bisschen was vermissen lassen. Also da war nie groß Auswahl da. Und das ist jetzt mal zumindest nicht nur eine Portierung von irgendwas Bestehendem, irgendwas Altem, sondern es ist so was Eigenes. Und es erinnert sehr an so alte PlayStation 1, PlayStation 2 Zeiten. Da habe ich viel von diesen Rollenspielen gespielt. Und daran erinnert so ein bisschen. Es läuft super flüssig, irgendwie auf meinen neueren Geräten irgendwie alles 60 FPS. Wo es nicht perfekt aussieht, ist der Apple TV tatsächlich, weil der Apple TV, selbst die 4K-Version, ist ja, da ist ja ein sehr alter Prozessor drin. Und da haben sie deutlich, bevor ich es gelesen hatte, habe ich es gesehen, die Hintergründe unscharf gezeichnet und so weiter. Also es sieht nicht so gut auf dem Apple TV aus, wie auf einem aktuellen iPad oder iPhone.
Genau, aber wie du schon gesagt hast, der hat halt noch den ältesten Chip. Das habe ich jetzt hier beim Testen auch. Ich habe auch viel auf dem Apple TV ausprobiert. Gerade die 3D-Spiele, komme ich nachher auch nochmal dazu, die ruckeln da ein bisschen. Bei sowas wie Star Trek Legends ist es jetzt ja weniger das Problem oder bei so 2D-Sachen. Aber gerade wenn man eben viel 3D-Rechenleistung hat, wie hier auch, das merkt man schon deutlich. Aber da kommt ja sicherlich auch bald eine Version mit dem neuen, besseren Chip.
Ja, ja, hoffen wir mal. Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, ehrlich gesagt, weil Apple TV ist so eine sehr vernachlässigte Plattform, weil er halt keine Hardware-Updates regelmäßig erhält. Und hier ist es so ein Titel, da fällt es erstmals richtig deutlich auf. Und das war bei den anderen, auch Apple Arcade-Titeln war das nie der Fall. Ich meine, Apple hat relativ hohe Voraussetzungen. Die wollen halt, dass auf jeder Plattform und Apple Arcade-Titel kannst du ja auf Mac, auf Apple TV und auf iOS und iPadOS überall spielen. Ja. Dass das da flüssig läuft auf allen Plattformen, ist eine Voraussetzung. Und der Apple TV mit seinem, ich glaube,
ich habe Nuts ausprobiert, da war das definitiv nicht der Fall.
Ja, die,
also es ging gar nicht.
Ja, ja, das interessant ist, dass die bei der Neuausrichtung haben wir vorhin vielleicht, nicht vergessen, aber so eine Randnotiz, diese zeitlosen Klassiker und die werden jetzt, das sind zum Beispiel Spiele, die sind nur auf iPhone oder nur auf iPad beispielsweise. Die sind jetzt nicht nochmal konvertiert worden auf neue Macs und Apple TV beispielsweise. Aber ja, prinzipiell, also Phantasian läuft auf allen Plattformen und ich muss sagen, es ist ein netter Titel. Also
wie lange ist denn der? Also ist der auch so umfangreich wie die JRPGs oder ist der irgendwie jetzt kürzer oder angepasster?
Ne, man spricht von 20 Stunden, so wenn du einfach die Story irgendwie abarbeitest und wenn du dich mehr austobst, dann kannst du sogar 30 Stunden in diesen wohlgemerkt ersten Teil stecken. Mhm. Also es ist ein durchaus dicker Titel, würde ich sagen.
Und gibt es irgendwie sowas Besonderes, was den auszeichnet, so vom Kampfsystem oder ist es so, okay, nee, die haben einfach klassisch JRPG-Sachen gemacht oder gibt es da irgendwas, was irgendwie hervorsticht?
Ne, du hast so ein bisschen Auswahl, dass du hast so Attacken, die teilweise mehrere Gegner treffen, also es ist nicht so ein stumpfes irgendwie drücke A, um den Angriff auszuwählen, drücke A, um den Charakter, also den Gegner anzuvisieren, sondern du kannst teilweise Angriffe machen, die mehrere treffen. Das ist ganz clever. Und die Endbosse oder so größere Bosse, die wandeln sich teilweise und variieren in ihren Angriffen. Und da musst du dich dann drauf einstellen und eine Taktik finden. Also es ist ein bisschen variiert als so ein klassisches, wirklich klassisches RPG. Und ja, macht Spaß und ist ein großer Titel und auch, glaube ich, zu Recht gefeiert, ja.
Ja, also ich finde diese Idee mit diesem händisch gebauten Sachen, das finde ich total charmant. Also das finde ich, ist ein echt cooler Look.
Ja, wenn du da das Geld hast und die Zeit, dann ist das sicherlich zu realisieren. Mhm. Das ist natürlich, die konnten sich das jetzt leisten und ich bin mal gespannt. Also Leute sagen halt irgendwie, das ist vielleicht von dem Studio auch so eins ihrer letzten Rollenspiele, was die so machen. Ich, keine Ahnung, ob das stimmt, aber die Herren sind vornehmlich Herren, die sind schon älter und mal gucken, wie viele RPGs die noch so in sich haben.
Schauen wir mal. Ja. Zumindest den zweiten Teil hoffen wir mal.
Ja.
Also Phantasian im App Store. Gut, dann gehen wir in die USA, von Japan in die USA. Ich habe mir The Oregon Trail angeschaut. Das ist ein Remake des Klassikers aus den 70er Jahren. Es war damals mehr so ein Edutainment-Spiel. Also da haben sich Leute damals 1971 zusammengesetzt und haben überlegt, okay, dieser Oregon Trail, das ist diese Siedlerroute, die über die Rocky Mountains im 19. Jahrhundert ebenso die Besiedelung der USA von den neuen Amerikanern sozusagen abgebildet hat. Und dieser Klassiker wurde jetzt nochmal neu auferlegt oder aufgelegt. Also dieses neue Spiel heißt genauso The Oregon Trail, ist quasi ein Remake, aber alles komplett neu gemacht. Und es ist ja nicht so einfach. Die Besiedelung der USA, das hat natürlich auch für sehr viel Leid gesorgt bei den Native Americans. Mhm. Und dann haben sie sich aber auch gleich direkt, also wenn man dieses Spiel direkt startet, muss man auch lobend hervorheben, kommt direkt so ein Textbildschirm, wo dann drin steht, dass sie sich vorgenommen haben beim Remake dieses beliebten alten Spiels, auch die Native American Perspektive besser abzubilden. Und das wird dann auch eben gleich direkt geschrieben, dass sie Organisationen und Menschen aus diesen Gruppen, aus diesen Minderheiten eben reingezogen haben, in die Entwicklung des Spiels als Berater hinzugefügt haben, um eben auch diese Perspektive besser abzubilden. Und eben auch, for the first time, the game features Native American playable characters and stories. Also sie haben eben auch neue Charaktere hinzugefügt, die auch ermöglichen, die Perspektive einzunehmen und auch zu da eben eher mehr Diversität auch ins Spiel zu bringen. Finde ich sehr, sehr clever, sehr, sehr cool, dass sie das so gemacht haben. Und nur so kann man so ein Remake auch machen. Also wenn sie das komplett ignoriert hätten, das wäre einfach der komplett falsche Weg gewesen. dieses Grundprinzip bleibt aber, also wir haben, es ist ein Roguelike-artiges Game oder Roguelike-isch, also man schaltet schon neue Sachen frei und neue Routen und so weiter, aber man sucht sich am Anfang immer eine Truppe von 4 Leuten aus, auch sehr divers, ein schwarzer Pfarrer oder eine Jägerin, eine Frau, also nicht irgendwie so die klassischen Gender-Klischees, und hat dann die, nachdem man 4 Leute ausgewählt hat, die so per Zufallsgenerator eben so mit ihren Werten und Attributen zusammengewürfelt werden, kauft man sich dann beim Händler eine Grundausrüstung. Also man hat so einen Planwagen, den man sich kauft. Da kann man sich überlegen, steckst du viel Geld oder viel Budget in die Technik dieses Wagens, also dass er bessere Radbeschläge hat, also ja, besser hält, mehr Ausrüstung tragen kann, oder sparst du dein Geld und steckst es halt eher in Nahrung, denn der Weg ist weit, ja, also dadurch die an den Rocky Mountains vorbei, das ist keine einfache Route gewesen, und nicht nur Hunger ist ein Problem, sondern natürlich auch Krankheiten, wilde Tiere und so weiter. Und da kommen dann diese Roguelike-Elemente dazu, dass du dann immer wieder auf dieser Reise, also du siehst dann diesen Planwagen mit deinen 4 Leuten und den Ochsen, die diesen Wagen ziehen, und dann triffst du auf Zufallsereignisse. Also du triffst dann mal irgendwie Personen am Wegesrand, die dich um irgendwas bitten. Dann musst du entscheiden, gibst du denen irgendwie was von deinen Rationen ab. Dann triffst du eine Herde von Bisons, musst dann versuchen, die irgendwie zu jagen, um Fleisch zu machen. Wenn du ein Messer dabei hast, kannst du Felle machen. An der nächsten Station kannst du die Felle dann wieder tauschen. Ja, also es ist ein richtig langes, ausführliches Abenteuer, und aber immer so auf diese Zufallsereignisse auch gemünzt.
Okay.
Du hast aber dann auch feste Stationen und feste Lager zwischendurch und kannst dann auch immer die nächste Route wählen. Also du kriegst zumindest so, wie bei so Kartenspielen oder so, hast du so die Auswahl, gehst du den linken Pfad, da wird wohl eine Herde mit Bisons auf dich warten. Auf der rechten Seite, da gibt's wohl Gerüchte zufolge ein Feld mit Naturheilkräutern. Ja, das heißt, wenn du irgendwie Verletzungen hast, dann kannst du vielleicht diesen Weg einschlagen. Und wenn du jemanden dabei hast von deinen 4 Leuten, die sich vielleicht mit Medizin auskennt, dann kann das sein, dass sie da vielleicht Heilkräuter findet, um dich zu heilen. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Das kann man so wunderbar nebenher spielen. Also der Planwagen und die Leute laufen dann immer so von alleine. Und dann hält das Spiel aber immer an und stellt dich vor neue Entscheidungen. So ein bisschen wie Banner Saga, falls du das gespielt hast.
Ja, klar. Ja. Gab es ja 3 Teile von Banner Saga sogar.
Genau,
ne?
Genau.
Ja.
So in diesem Stil fühlt sich dieses Spiel an. Du hast deinen Trupp, den du wo du die Moral hochhalten musst, dann musst du immer gucken, dass die Hygienemaßnahmen stimmen, wenn sie eben tagelang unterwegs sind und sich nicht waschen können, und dann fangen sie auch wirklich an zu müffeln und zu stinken oder stecken sich mit verseuchenden Krankheiten an, bekommen Fieber, dann triffst du auf ein altes, findest du ein altes Haus, willst dort Vorräte bergen. Und dann auf einmal bricht's zusammen und du hast jemanden mit gebrochenem Fuß. Was machst du jetzt mit dem? Ja, hast keinen Medizinkasten dabei? Lässt du den ganzen Trupp ein paar Tage ruhen, damit diese Verheilung stattfinden kann? Oder zwingst du ihn weiterzulaufen und so weiter? Und die können sich dann auch streiten. Also bei meinem letzten Run haben sich die 2 Frauen im Team haben sich so verstritten, dass ich mich dann entscheiden musste, welche von den beiden lasse ich gehen und solche Geschichten. Ja. Okay. Oder so ganz coole Geschichten. Da kommt so ein Mädchen am Wegesrand und sagt, bitte, wenn ihr den Douglas trefft an dem nächsten Camp, sagt, er soll mich da und da treffen. Und dann triffst du den Douglas, sagst ihm Bescheid, und dann kommt aber noch so ein älterer Herr und der sagt, ja, seine Tochter ist abgehauen, sie will so nichtsnutz heiraten. Der würde dir ganz viel Geld bieten, wenn du ihm jetzt verrätst, wo die sind. Also auch solche kleinen Geschichten sind da drin. Wunderbar gemacht, motiviert mich total. Das wird ein Spiel, das ich sehr, sehr lange, glaube ich, auf den Geräten lassen werde, weil das immer mal wieder so zwischendurch den Trupp wieder ein paar Tage weiterziehen zu lassen, macht mir total Spaß.
Ich habe ja den Klassiker nie gespielt, wirklich. Also das war auch nie ein Spiel, was mich von der Optik einfach so angesprochen hat.
Aber obwohl der lief schon auf dem Apple damals, gell? Auf dem Apple 2 war der damals.
Ja. Ich bin so ein Typ, der wirklich auf alte Klötzchen-Grafik und so weiter steht, aber das war mir dann irgendwie zu alt.
Ja.
Und also das, so wie ich dich richtig verstehe, ist das jetzt so eine Neuinterpretation mit einer zeitgemäßen Grafik, und
es hat noch einen Pixel-Stil, aber einen wunderbar schönen Pixel-Stil.
Ja.
Also sie haben versucht, eben so Anleihen an das Original zu machen, dass man eben auch so von der Seite drauf blickt in Pixeloptik, aber dann geht die Sonne unter und du hast so richtige Lensflare-Effekte und du hast dann fährt der Wagen übers Wasser, dann kannst du so eine Fähre kaufen oder so, und das Wasser hat aber wenig mit Pixel zu tun. Ja, also es ist dann wirklich so Wellenbewegungen und so. Wunderschönes Spiel. Also ganz, ganz toll. Auch die Animationen, wenn dann einer geheilt ist, dann hüpft er hoch wie in so einem Mario-Spiel oder so. Also auch immer mit diesem augenzwinkernden Humor dabei. Sie wissen um ihre Geschichte des Spiels, sie wissen, dass es ein Klassiker ist, haben da viele Anleihen, aber haben trotzdem irgendwie modernes Gameplay drin. Also ich bin echt begeistert.
Cool. Ich frage mich ernsthaft, ob das Spiel außerhalb von Apple Arcade irgendwie funktionieren würde, weil das klingt nicht nach irgendwas, was man Free-to-Play machen könnte. Und ob das sich halt für, weiß nicht, 10 Euro verkaufen würde, ist die, ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht vom Namen her, nicht wahr?
Ja, Roguelikes sind ja auch durchaus ein beliebtes Genre. Also ich denke, dass das so auf der Switch würde das auch super funktionieren. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall eine Zielgruppe, die, so wie ich da, sich von angesprochen fühlt, so diese Mischung aus leichte Story-Elemente, aber eben Zufallssachen, ein schwieriges Gameplay. Also es wird wirklich hart, einfach hinten raus diese Strecke zu meistern und diese Route zu überleben, weil die ständig krank sind und schlecht gelaunt sind und dann hast du kein Essen mehr und so weiter. Und das ist schon was motiviert. Und ich finde, es aber passt super auf so ein iPad oder auf ein Smartphone, weil man eben da jederzeit einfach 2, 3 Entscheidungen treffen kann und dann läufst du da weiter.
Also. Und wenn ich dich dann richtig verstehe mit dem Roguelike, ist das, also wenn du scheiterst, fängst du dann deinen neuen Run an.
Genau, dann stellst du eine neue Truppe zusammen, hast dann aber halt verschiedene Routen, die du gehen kannst. Also klar fängst du wieder von vorne an, aber du willst es ja dann besser machen. Und dann, du hast ja auch gelernt, also so Roguelike-Phänomen, du weißt ja dann schon, wie du mit gewissen Situationen besser umgehen kannst. Die sind zwar zufällig generiert, aber du weißt jetzt dann zum Beispiel, alles klar, wenn der Wasserstand vom Fluss bei 7 Fuß ist, dann sollte ich da nicht durchfahren mit dem Wagen, denn dann säuft mir die ganze Ladung ab. Alles klar, weißt du, solche Geschichten lernst du dann halt einfach. Dann sparst du dir ein bisschen Geld und engagierst lieber den Fährmann oder so, oder weiß, dass du jetzt Felle brauchst, um den Wagen abzudichten, damit er nicht vollläuft mit Wasser und solche Sachen. Aber du fängst wieder dann von vorne an, aber hast halt eben verschiedene Routen, die du dann freischalten kannst.
Menschen sehr lernfähig, sehr gut.
Ja, das war The Oregon Trail und dann kommen wir zu was völlig anderem, nämlich Wonderbox.
Ja, Wonderbox habe ich mir angeschaut, war einer nämlich auch der groß angelegten Titel. Das wurde nämlich im Jahr 2019 schon so als Box-Project angekündigt, mit so ganz kurzen Ausschnitt an einem Video, was recht spektakulär aussah. Und das sah damals cool aus und das sieht heute meines Erachtens immer noch cool aus. Das ist so ein ganz, ganz knuddeliger Look. Wenn man schon mal Captain Todd, Treasure Tracker gespielt hat, dann findet man sich, glaube ich, sehr gut abgeholt. Was ich immer noch sehr gerne auf der Switch spiele, ehrlich gesagt. Also wir haben es auf der Switch nochmal gekauft. Ich hatte schon auf der Wii oder war es Wii U? Kann, glaube ich, Wii U sogar gewesen sein. Mhm. Treasure Tracker ist fantastisch von Nintendo gewesen. Super und Spiel, Und Wonderbox sieht sehr ähnlich aus. Also du hast so eine FES-ähnliche dreidimensionale Welt, die so schwebt als kleine Kiste, als kleine Box und die du beliebig drehen kannst und da kannst du reinzoomen und rauszoomen. Also du kannst sehr, sehr weit reinzoomen. Also du kannst deinem Hauptcharakter so wirklich vor die Nase filmen, was sehr, sehr einfach sehr hübsch ist, muss man wirklich sagen. Es sind sehr einfach gestrickte Welten, halt mit diesem 3D-Look und super knuddelig. Es ist halt ein großer Pluspunkt oder ein großes Feature ist, dass du die Kamera halt frei drehen kannst, weil du bewegst dich halt um diese dreidimensionalen Objekte drumherum. Und das heißt, du drehst und zoomst die ganze Zeit und versuchst halt in dieser Welt Rätsel zu lösen. Rätsel zu lösen und irgendwelche kleineren Monster mit deinem Schwert oder deinem Pfeil und Bogen wegzuhauen. Also es ist so eine Kombination aus einem Action-Adventure, aber mit sehr viel so taktischen, puzzligen Elementen. Es ist irgendwas dazwischen. Ich hatte diesen Puzzle-Anteil gar nicht so groß erwartet, aber er ist sehr puzzelig. Also man kann sich da schon so wie in dem ersten Oceanhorn, was, glaube ich, viele gespielt haben, so ein bisschen so erinnert fühlen, dass du haust die Monster weg und ähnlich knuddelige Welten, aber hier ist der Puzzleanteil sehr, sehr hoch. Also du musst strategisch halt immer, Herz des Abenteuers heißt es, glaube ich, was du in jedem Level finden musst. Und dadurch musst du halt irgendwie, du musst Schlüssel finden und dann machst du Türen auf und bewegst dich halt so durch die verschiedenen Welten. Mit verschiedenen Objekten halt auch. Kriegst einen Enterhaken dann und musst halt über gewisse Abhänge und so weiter kommen. Hast aber trotzdem diese klassische Herzanzeige, 3 Herzen, Und wenn halt eins verliert, also darfst halt nicht alle drei verlieren, logischerweise. Also es ist lustig kombiniert, muss ich sagen. Also es macht Spaß. Und das ist nur der eine Kampagnenteil. Weil das Spiel hat außerdem einen so ein Super Mario Maker Mode, wo du deine Level selbst erstellen kannst. Was auch nett ist, du zoomst und drehst wiederum wild die Kamera und platzierst halt diese kleinen Blockelemente auf so einer vorgegebenen Plattform. Du hast verschiedenste Welten, also natürlich Eiswelt und Wald und so weiter. Und das sieht sehr, sehr hübsch aus alles und du kannst dir eigene Level bauen. Und das Schöne ist, dass du die nicht nur für dich so bauen kannst, sondern du kannst sie dann auch hochladen und kannst die Level der anderen Leute spielen. Und es sind jetzt schon extrem viele von Nutzern erzeugte, gebaute Level dort vorhanden. Ich glaube auch, das wird so bleiben erstmal, weil Apple Arcade sicherlich so ein paar tausend Spiele haben die schon und ich glaube, das steht auf einer guten Grundlage, da ganz interessante Geschichten zu finden. Also einige dieser Level sind super banal, wie das halt immer so ist, aber andere sind clever durchdacht und das macht sicherlich einen Teil von diesem Spiel aus und du kannst das sogar nicht nur alleine spielen, sondern kannst das auch bis zu 4 Spielern spielen. Ich habe es jetzt nur in der Kampagne erstmal gespielt, aber es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Du hast so minimale Optionen, deinen Charakter so ein bisschen anzupassen. Ja, also das ist sehr, sehr minimal. Da ist jetzt nicht irgendwie, da steckt nicht viel drin, auch nicht in der Geschichte, da steckt auch nicht viel drin, sondern es geht ums Puzzeln und irgendwie um die Gegner zu eliminieren. Was lustig ist, ist, dass dieses Spiel lässt sich per Touch ganz normal spielen, lässt sich per Controller spielen, lässt sich allerdings auch per Keyboard und Maus spielen. Das hat iOS ja irgendwie sehr kürzlich erst gelernt, dass du eine Maus und eine Tastatursteuerung hast. Entwickler können das einbauen. Das ist sicherlich, ist ja auch kein also es hat so lange gedauert, weil das auch kein leichtes Unterfangen ist, so auf so einem Touchscreen halt eine Maus und eine Tastatursteuerung unterzubringen, mit der präzisen Platzierung etc. Man muss sagen, in Wonderbox ist die insbesondere die Maussteuerung noch so ein bisschen kaputt, aber per Keyboard lässt es sich zum Beispiel komplett steuern, was einfach eine nette Geschichte ist. Also es ist sehr, also auch wenn du zum Beispiel irgendwelche Einschränkungen und du möchtest mit dem Keyboard spielen, ist das ein ganz gutes Accessibility-Feature.
Ja, gut, dass du sagst. Ich wollte nämlich gerade fragen, weil die Steuerung müssen wir immer ein bisschen ansprechen, weil das hängt ja ganz vom Gerät ab. Also Star Trek Legends und Oregon Trail sind 2D-Spiele, die funktionieren, die sind gemacht für Touch. Ja, da ist gar keine Frage. Fantasian hat ja so eine 3D-Umgebung, lässt sich das gut steuern?
Ja, ich hab auch mit dem Controller gespielt, vielleicht später noch mehr dazu, aber das ist zum Beispiel auch so ein RPG, was du komplett mit Touch locker spielen kannst, einfach weil du...
Gerade weil es rundenbasiert ist auch.
Weil es rundenbasiert ist und du hast halt irgendwie, du musst nicht halt super präzise irgendwo langlaufen oder balancieren oder solche Geschichten und und Wonderbox lässt sich halt mit allem spielen. Ich habe auch den Controller stark bevorzugt hier, weil da hast du halt der zweite Joystick für die Kamera ist halt sehr nett.
Dass man laufen kann und gleichzeitig drehen kann.
Korrekt.
Aber es geht schon auch mit diesem virtuellen Joystick-Pad, was dann typischerweise eingeblendet ist.
Und man muss natürlich auch bei dem Spiel sagen, also da kommt es jetzt auch nicht auf irgendwelche Sekunden an super präzise Steuerung. Also du kriegst es auch auf Touch auf jeden Fall hin. Ich finde es einfach nur bequemer, dass du diesen Zoom zum Beispiel auf den Schultertasten hast und den zweiten Joystick zum Drehen, während du gleichzeitig läufst. Irgendwo hoch kletterst und dann halt die Karte oder die Welt um dich herum drehen kannst. Ja, also Wonderbox würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Also man kommt super schnell rein. Ich meine, die erklären dir das in 2-3 Bildschirmen und dann bist du eigentlich auch schon drin. Also du läufst eigentlich mehr oder weniger direkt los. Und das ist sehr, sehr, du kannst springen in dem Spiel, um halt so kleine Hüpfer zu machen, um irgendwo hochzukommen. Sieht auch, wie gesagt, super, super knuddelig süß aus. Würde ich auf jeden Fall auf die Liste setzen.
Puzzle-Plattformer, ja. Ja, hat mich auch schon sehr angesprochen. Kam ich aber auch noch nicht dazu. Schaut mir an. Mischung aus Captain Toad und Oceanhorn. Sehr schön. Gute
Beschreibung. Genau. Und was vielleicht noch zu sagen ist, der Entwickler hat zum Beispiel angekündigt, da relativ, muss man natürlich abwarten, ob das auch so eintritt, aber die wollen zum Beispiel Updates, Level-Updates nachreichen. in einem sehr regelmäßigen Zeitraum.
Das aber auch wenn man Apple jetzt nicht so auf User-Generated Content steht, ist genügend drin, oder? Ist jetzt nicht so ein reines Minecraft-mäßiges Ding, dass man nur irgendwie so fremde Level spielen muss.
Nee, du hast erstmal so vier Welten, die sich in die klassischen irgendwie Eiswelt, Waldwelt etc. unterteilen mit irgendwie, glaube ich, 30 plus einzelnen Leveln. Also da ist erstmal viel drin. Und wie gesagt, sie wollen halt jetzt, ja, ich weiß nicht, ob das wöchentlicher Rhythmus wirklich ist, aber halt zumindest in einem regelmäßigen Rhythmus da Sachen nachschieben. Und ich glaube, sie haben das schon so im Geiste gebaut mit den Tools, die sie auch dann benutzen, um diese Welten zu bauen. Und das ist ganz, ja, vielversprechend, dass da noch mehr nachkommt.
Sehr schön. Gut, dann hast du noch was? Ansonsten komme ich zu meinem nächsten Spiel.
Mach mal, ich bin gespannt.
Auch ein 3D-Spiel, nämlich Alba, A Wildlife Adventure. Glaube ich auch eins der Highlights, die jetzt in den neuen Originals dabei sind. Und ich bin schockverliebt in dieses Spiel. Ich meine, das ist von den Leuten, die Monument Valley gemacht haben. Ja. Von daher war mir klar, dass ich das anschauen muss. Von dem letzten Spiel, wo man da so diese Geräte reparieren muss, war ich so semi-begeistert. Ich fand es schon ganz süß und ganz putzig, aber nach Monument Valley hatte ich halt einfach vielleicht zu hohe Erwartungshaltung. Aber Alba übertrifft meine Erwartungshaltung dann tatsächlich wieder. Es ist wieder was völlig anderes. Also sie haben gesagt, wir machen was ganz anderes. Es ist nicht ein, naja, es ist eigentlich ein Open-World-Spiel. Und gemischt mit so diesen Spielmechaniken, wie man sie vielleicht aus Pokémon Snap kennt. Denn wir sind Alba, ein junges Mädchen, die Urlaub macht auf einer Insel, auf einer spanischen Insel bei ihren Großeltern. Und im Tutorial leiht man sich einmal den Foto aus vom Opa, soll dann ein Foto von ihm machen, um so diese Steuerung zu erlernen. Und im Hintergrund des Fotos ist dann so ein seltener Luchs, ein seltener Fuchs. Und in dem Moment ist Alba total angefixt und hat total Spaß an Fotografieren von Tieren gefunden. Dann gibt's einen kleinen Zeitsprung nach diesem Tutorial. 10 Jahre später kommt sie zurück auf die Insel. Und ist erstmal total die Urlaubsstimmung, ja, irgendwie am Strand, am Strandcafé sitzen die Leute und genießen den Urlaub und so weiter. Also es hat auch erstmal eine wunderbare Urlaubsstimmung und Urlaubsatmosphäre, wenn man das gerade vermisst, weil man wegen Corona zu Hause sitzt. Ja. Es lohnt sich allein deswegen Alba schon, weil man wirklich diese entspannte spanische Urlaubsatmosphäre hat, ja, da die Leute an der Eisdiele und so weiter und dieses aufblasbare Flamingo hängt am Touristenshop und so weiter und dann strömert man da so durch diese Stadt und dann ist die Story, dass sie und ihre beste Freundin, also auch so ein 10-12-jähriges Mädchen, was man dann da trifft, die finden einen Delfin, der sich in so Plastikmüll verheddert hat am Strand. Und dann geht es erstmal darum, die Leute aufzurütteln. Dann sucht man irgendwie 5-6 Leute und die bringen den Delfin wieder zurück. Und dann beschließen diese zwei Mädchen, also man selber spielt eben Alba, beschließen jetzt den Naturschutzbund irgendwie zu gründen auf dieser Insel und den Tieren auf dieser Insel zu helfen. Und das ist so putzig und süß. Und dann fangen sie halt an, eben Tiere zu katalogisieren und zu fotografieren. Also man kann dann immer per Taste so seine Handykamera zücken und Tiere fotografieren und die App in diesem Spiel analysiert dann, welches Tier das ist. Und damit sammelst du quasi so diese Tierarten. Das ist das, was ich mit Pokémon Snap meinte.
Verstehe.
Ja? Dass man so die Tiere fotografiert und die App auf diesem Gerät analysiert dann, welches Tier du hast. Und dann ist es so check abgehakt, du hast dieses Tier gefunden. Es gibt halt irgendwie 60 Tierarten oder sowas auf dieser Insel. Und dann gibt's aber nochmal so einen kleinen Story-Twist, dass da ein Naturschutzgebiet ist und der Bürgermeister hat jetzt das Naturschutzgebiet, da hat's mal gebrannt und es lohnt sich ja eh nicht mehr, dieses Naturschutzgebiet. Lass uns doch lieber ein Hotel bauen. Und dann kommt so ein ganz böser Obermotz da an und will natürlich so ein ganz hässliches, das größte und teuerste Hotel der Welt dahin bauen. Und die zwei Mädchen haben beschlossen, eben das zu verhindern. Und das ist so deine Aufgabe. Du willst dann 50 Unterschriften auf dieser Insel sammeln und dafür musst du halt Sachen machen. Also du reparierst dann, du räumst dann den Müll weg in diesem Naturschutzgebiet und dann auf einmal kommt wieder der Kranich oder der Sperber oder solche seltenen Tierarten kommen dann wieder zurück und dann fotografierst du sie und dann berichtet die Zeitung darüber. Ja? Und so schafft man es halt langsam, diesen Bau oder vielleicht diesen Bau des Hotels zu verhindern. Und das ist so putzig und so süß gemacht und es macht so viel Spaß, auf dieser Insel rumzurennen und diese kleinen To-Dos und Checkboxen abzuhaken, diese Tiere zu sammeln. Ich bin schwer begeistert.
Und das ist auch spannend genug so? Also ja. Da ist so, gibt es irgendwie Druck, dass du irgendwie, also gibt es irgendeinen Zeitdruck oder gibt es irgendwie so, das Hotel ist in der Planungsphase angekommen, bitte mehr Fotos einreichen?
Ja, es gibt tatsächlich so einen kleinen Zeitdruck. Also das Spiel ist jetzt nicht groß, es ist wirklich ein 3-Stunden-Spiel oder 2,5 bis 3 Stunden-Spiel, dann hat man alles auf dieser Insel gesehen. Das war auch tatsächlich das Ziel von Us 2 Games, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen diese Faszination, die sowas wie Assassin's Creed und Co. haben, also diese Open World, diese To-Dos, die man da hat und so Sachen abarbeiten, das wollen wir in ein kleineres Spiel packen, um eben auch Leute anzusprechen, die halt nur vielleicht nur so Mobile Games bisher kennen, aber trotzdem diese Faszination von einem großen Open World Spiel haben. Und ich finde, es ist ihnen fantastisch gelungen. Diese Aufgaben sind dann halt immer so in 5 bis 10 Minuten erledigt. So, ja, repariere irgendwie. Oben auf der Burg sind so Archäologen und dann hilfst du denen halt und baust, klickst dann so ein paar Holzbretter an und dann baust du dann eine Brücke. Und wenn du dann da irgendwie diese kleine Aufgabe gelöst hast, dann kannst du oben den seltenen Adler, der da im Nest gebaut hat im Baumwipfel, den kannst du dann fotografieren und dafür bedanken sie sich, dass sie dir halt diese Petition unterschreiben. Und das ist halt so eine von so Aufgaben, die man dann halt in 10 Minuten oder so erledigen kann. Aber einfach diese Atmosphäre, das ist so einlullend schön. Ich meine das gar nicht negativ, aber es ist so harmonisch und es tut einem so gut, dieses Spiel, gut, da über diese Insel zu laufen und einfach dieses Herzliche und Warme. Ja, und dann findest du ein Eichhörnchen, was in so einer grünen Pfütze liegt und dann musst du schnell zum Tierarzt rennen und den bitten, doch rüberzukommen und dann gibt er dir so einen Doktorkoffer und dann kannst du eben alle Tiere retten und du kriegst immer so kleine neue Sachen dazu. Also später kriegst du dann einen Werkzeugkoffer, dann kannst du die Vogelhütten wieder reparieren und so weiter. Und dieser Zeitdruck, jeden Tag kommt halt irgendwas Neues dazu. Also deine Oma ruft dann immer an irgendwann, wenn du ein paar Aufgaben erledigt hast und sagt dir, komm doch heim zum Essen, ich koche Paella.
Ja.
Und dann vergeht ein Tag und du musst es halt bis zum Ende der Woche schaffen, diese Petition zu machen, aber die Oma ruft halt immer erst an, wenn du linear diese Sachen abgearbeitet hast, damit halt der Tag auch rumgehen kann. Also du hast halt immer so eine gewisse Menge an Aufgaben, aber es ist nicht so, dass man es dann nicht schaffen kann, sondern die ruft dann halt an und der Tag ist dann vorbei, wenn du dann diese Sachen erledigt hast.
Ja, klingt, also es sieht sehr nett aus, muss ich sagen.
Super süß.
Ja. Super süß aus und vielleicht ein echt ganz guter Einstieg in, für Leute, die sowas mal als Open World ausprobieren wollen.
Ja, aber auch für mich als irgendwie Crack, der irgendwie alle Open World Spiele gespielt hat, ich bin total angetan.
Zurückkommt
diese Urlaubsstimmung, ja.
Ja, das ist ein Kreislauf, weißt du. Irgendwann kommt man von den gigantischen Open World Spielen wieder zurück zu was Kleinem. Das ist sehr schön.
Ja, aber man merkt halt einfach, dass sie, wie viel Herzblut sie in dieses Spiel gesteckt haben. Also es hat einfach so viel Herzenswärme, das merkt man an jeder Ecke dieses Spiels an. Dieses, nicht nur durch dieses naturverbundene Thema, sondern auch einfach so, es ist einfach so putzig. Ja, so. Ah, toll.
Wie gesagt, also Hut zeig an die Entwickler von Monument Valley, also ein anderes Studio hätte da vielleicht das 5. und 6. Update nachgereicht, ohne sich irgendwie zu verändern. Und das 2. war ja auch immer noch ein sehr gutes Spiel eigentlich, also Monument Valley 2. Aber sich dann halt neu zu erfinden, ist durchaus eine Herausforderung.
Absolut. Dicke Empfehlung, Alba.
Ja, cool.
Aber jetzt wird's nochmal weird bei dir.
Ich hab was Lustiges zum Abschluss. Und ich versuche es mal auszusprechen. Okay. Der Titel heißt Taiko no Tatsujin Pop-Tap Beat. Ich glaube, man findet es, wenn man einfach Taiko Pop-Tap in der Arcade-Rubrik sucht. Und man erkennt das Spiel eigentlich auch wahrscheinlich auf den ersten Blick. Es ist nämlich so ein Drummer-Spiel. Also komplett abgedrehtes japanisches Arcade-Spiel eigentlich. Und von diesen, also Pandemie und so weiter, lange nicht mehr in Japan gewesen, aber in diesen japanischen Arcades, da stehen ganz oft so Trommelspiele rum. Und die haben so große, riesige Trommeln und da kannst du halt mit verschiedenen Instrumenten trommelst du auf dem rum. Also manchmal sind es so kleinere, normale Drumsticks und manchmal sind es so größere Holz Blöcke, die du da benutzt. Und dann gibt es unterschiedlichste Spiele. Das ist alles Zeug, was sehr wenig im Westen aufschlug. Also ich meine, diese ganze Guitar Freak Szene, die ist ja hier auch angekommen. Also, ne?
Die ja, Guitar Hero Rockband und so.
Genau,
ja.
Die hatten wir vor 10, 20 Jahren, hatten wir die alle. Aber diese Trommelspiele, da sind nur so ein paar veröffentlicht worden. Und ich habe mich echt gewundert so ein bisschen, dass das von Namco Bandai jetzt bei Apple Arcade aufschlug. Aber auch gefreut, muss ich sagen. Weil es ist ein lustiges, komplett verrücktes Trommelspiel. So ein Rhythmusspiel. Du hast ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, von rechts nach links laufen, so also so eine Laufleiste, und du musst halt zum richtigen Zeitpunkt den Bildschirm berühren, um halt diesen Trommelschlag auszulösen. Und es gibt vier Trommelschläge, also du kannst die Trommel selbst schlagen, du kannst den äußeren Ring antippen, du kannst mit zwei Fingern tippen und du kannst so ein Combo machen, dass du ganz wild auf dem Bildschirm rumtrommelst. Diese Abwechslung dort oder diese Fingerübung dort reinzubekommen, ist halt eine Herausforderung. Also jeder westliche Spieler fängt bitte auf der Easy-Schwierigkeitsstufe an und ist dann komplett überfordert schon. Also es ist, man muss sich nicht schämen, das ist sehr, sehr schwierig. Du hast sehr schräge Charaktere. Ich habe ja irgendwie als komische Biene, habe ich, glaube ich, gespielt. Das spezielle Spiel gab es, glaube ich, schon auf der Switch. Das kam auf der Switch schon raus. Weißt du zufällig, ob es genau das war oder ob das eine Abwandlung war?
Ob das genau das ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass der Micha, also mein Kollege, sich dieses Gerät sogar gekauft hat, diese große Trommel, wo man dann wirklich die Trommel anschließt. ich kenne mich da zu wenig aus, welche Variante das jetzt davon ist. Weil Tap-Beat könnte für mich jetzt schon andeuten, dass es halt eine Adaption ist, die mit Tap, mit Touch-Steuerung irgendwie angepasst ist, aber ob das die von der Switch ist, weiß ich nicht.
Ja, ich kann es auch nicht genau sagen, aber es sind halt, ich weiß auch nicht, wie die Songauswahl sich unterscheidet, aber es sind extrem viele Songs in dieses Spiel reingepackt, und es ist vielleicht auch so ein Spiel, wo man sehr froh sein kann, dass das nicht irgendwie ein Microtrans-Actions irgendwo geendet ist, weil da könnte man sich auch wahrscheinlich dumm und dusselig kaufen. Man kann nämlich, all diese Songs kann man nicht mitsingen, aber die fließen einem so in den Körper, und dann hat man so ein Rhythmusgefühl, das ist einfach sehr, sehr, es macht viel Spaß. Ganz wild natürlich animiert mit Hunden, die durchs Bild tanzen, und Wetter, das sich verändert, was einem als Spieler völlig egal ist, weil man schaut halt wie gebannt nur auf diesen einen Kreis, um halt im richtigen Moment die Trommel zu schlagen. Mhm. Aber als Zuschauer ist es halt sehr, 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 sehr lustig auch. Und,
ich habe gerade mal bei uns im Archiv geschaut, die Switch-Version, die wir da besprochen haben, heißt Taiko no Tatsushi Drum and Fun. Also die hat zumindest ein bisschen einen anderen Namen, weil die auch eben bei der Switch-Steuerung da die Spezialität hatte, dass man diese Switch-Controller abnehmen kann und dann quasi so in der Luft schlagen kann, wie mit Trommelsticks.
Ah, cool. Ja, stimmt.
Hat aber nicht so ganz gut funktioniert. Also ich würde jetzt auch tatsächlich eher zu dieser Touch-Version greifen, weil ich finde, das einfach aufs iPad zu touchen hat irgendwie mehr was von der Trommel.
Ja. Das Lustige ist, das Spiel hat mich erinnert an eine News, die ich vor 10 Jahren geschrieben habe. Ich habe nochmal nachgeschaut, also wirklich 2010. Da gab es ein Trommelspiel, was nur im japanischen App Store rauskam.
Ich wollte die Story auch gerade bringen, ohne Scheiß. Ich habe auch sofort dran gedacht. Ich weiß genau, was du jetzt sagst.
Und da musste man mit so kleinen Würstchen auf dem Bildschirm trommeln. Das ist, glaube ich, leider nie hier erschienen, aber das ist fantastisch.
Ja, ich wollte mich auch gerade sagen, besorgt euch Würstchen oder Tofu-Würstchen, und dann kann man damit wirklich auch mit diesen, wenn ihr wollt, mit den Würstchen auf die Drum draufschlagen. Ja? Also so, funktioniert tatsächlich. Ja.
Also gerade diese ganze Serie, diese Drummer-Serie, die hat auch viele nette Videos aus Arcades natürlich, wo du irgendwie fantastische Spieler dort siehst, die abwegige Sachen trommeln können.
Und es ist natürlich schon schade. Also ich meine, nichts kommt dem. Ich war noch nie in Japan, aber das Erste, was ich mache, ist, glaube ich, dieses Trommelspiel in einer Arcade zu zocken, weil mit so einem, das sind ja riesige Trommeln, die sind ja so angelehnt an diese traditionellen Instrumente eben, die so richtig so mannsgroße Trommeln da haben, und da wirklich mit Wucht und Schmackes mit so einem fetten Schlag da drauf zu hauen, das ist natürlich schon nochmal was anderes, als jetzt auf so einem Device rumzukloppen. Klar. Aber die Musik ist einfach so eingängig, weird, lustig, komisch. Das macht einfach Bock, da im Rhythmus drauf zu kloppen. Ja.
Ja, und lustig, also ich habe versucht, den Songs ein bisschen nachzurecherchieren. Leute waren teilweise begeistert, dass irgendwelche speziellen Songs da drauf sind, von denen ich auch noch nie gehört hatte.
Ja, klar. Ja.
Aber sie sind froh, dass sie da dabei sind. Und also die Songauswahl ist sehr, sehr groß. Und Ja, da kann man auf jeden Fall mal reinspielen. Also es macht Kopfhörer aufsetzen und dann trommelt man so ein bisschen.
Da müssen wir über die Steuerung nicht groß reden. Da haut man natürlich mit Würstchen oder Fingern oder sonstigen Sachen drauf. Aber man kann es auch mit Controller spielen.
Ja, und ich nehme das Stichwort Controller einfach mal auf. Ich habe mir letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, einen Controller für iOS gekauft. Der heißt Backbone One. Und die haben den erst letztes Jahr im Herbst rausgebracht. Ich meine, der fällt auch unter dieses MiFi-Programm. Lizenzierte Controller einfach, die unterstützt werden. Ich meine, der App Store, ich meine, hat Schritte gemacht. Ja, also zum Beispiel werden jetzt auch Controller-Steuerungsmöglichkeiten im App Store angezeigt, was durchaus ein Fortschritt ist. Also das ist ganz gut. Auch wie Game Center zum Beispiel. Game Center hat sich auch ja weg von einer eigenständigen App zu einem Dienst entwickelt. Kannst dich befreunden, du kannst sehen, was deine Freunde zum Beispiel spielen, du kannst Achievements, all diese Apple Arcade-Spiele haben Achievement Repertoire etc. Und da kannst du dich abarbeiten, wenn du da Spaß dran hast. Und Backbone One ist super interessant, weil die sind ganz normaler MiFi-Controller für ein iPhone. So eine Ziehharmonika-Konstruktion, also du ziehst ihn auseinander und steckst dein iPhone dann in so einen Lightning-Stecker und das wird halt einfach durch die zwei Controller von der Seite gehalten, hat so eine kleine Platte an der Rückseite, die diese Ziehharmonika-Konstruktion zusammenhält und ist ein interessanter Ansatz, weil sie alles über ihre App so ein bisschen zur Verfügung stellen, insoweit ihnen das möglich ist. Also du steckst den Controller ein und dann hast du einen Button auf dem Controller, der diese App startet. Und in der App kannst du die Spiele, die du spielst, registrieren. Und zwar machst du das wie folgt. Ich meine, dieser Controller-Hersteller, der hat natürlich nur begrenzt Zugriff auf was iOS irgendwie so von sich preisgibt und so weiter. Aber was du machen kannst, du kannst dein Spiel starten und dann wechselst du mit dieser Taste in deren App, in die Backbone-App und dann registriert es, okay, du kommst gerade von diesem Spiel, ich merke mir das mal. Das heißt, du hast so ein zentrales Interface, wo alle deine gespielten Spiele oder die du gerade spielst, aufgelistet sind, so eine Art Dashboard für Spiele. Und kannst von dort aus direkt deine Spiele starten und hast halt so eine Übersicht, anstatt dich irgendwie durch die Ordner und iOS Homescreens zu wühlen zu müssen. Das machen sie neu. Sie machen alles, also den Controller bestellst du auch über die App. Ist leider so ein bisschen teuer mit Versand und wird, glaube ich, aus den USA verschickt und so weiter, kommt eventuell noch Zoll drauf und so weiter. Das ist definitiv nicht so bequem für uns jetzt gesehen, aber an sich dieses Konzept, also der Controller ist sehr hochwertig verarbeitet und die Software-Integration, die ist klasse, weil was die auch noch kann, ist, du kannst über dedizierte Tasten Screenshots machen. Du kannst einen Screenshot auslösen, was die normale iOS-Screenshot-Funktion ist, aber die Tastenkombination, die kriegst du halt beim Spielen, kriegst du die sonst nicht gedrückt. Also das ist ja durchaus eine Schwierigkeit.
Ja.
Und was die zum Beispiel auch machen können, ist, die können Videos aufnehmen, auch wieder die eingebaute iOS Screen Recording Funktion, aber halt auf eine Taste gelegt. Also wenn du halt mal schnell was
von den neuen Konsolen halt kennt, ja.
Genau, ja, also genau, also wenn wir über Konsolen sprechen, da ist es alles bekannt, aber für die iOS-Plattform ist es halt alles neu. So ein bisschen neu. Und der Controller hat Kopfhöreranschluss, du kannst dort Strom reinstecken. Der Controller braucht keinen Strom, aber du kannst Strom reinstecken und der wird dann durchgeleitet zum Gerät. Also wenn du so jemand bist, der nicht zwischendurch laden kann oder laden muss gerade mal, kannst du weiterspielen und kannst dein Gerät aufladen. Also es ist eine echt interessante Geschichte, insbesondere weil auf iOS jetzt ja auch die ganzen Game-Streaming-Plattformen ankommen.
Ja.
So ein Stadia kannst du über den Browser spielen, Steam etc. Wie heißt die? Nvidia GeForce hat doch auch so einen Service. Die kannst du sozusagen auch GeForce registrieren Now. Und dann kannst du halt mit diesem Controller halt auch von dort direkt starten in diesen Streaming-Dienst. Und also ist eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob der irgendwie allseits bekannt ist oder weit an der generellen Zielgruppe so vorbeigeschossen ist bislang. Ich finde den super spannend und
Gerade mit dem neuen Prozessor finde ich das mega spannend. Also gerade mit den neuen iPhone-Geräten, das ist ja dann schon wirklich ein starker Switch-Konkurrent. Also wenn man jetzt auch das 11er oder 12er Max Pro nimmt, das ist ja dann schon fast ein größeres Display oder es ist glaube ich, sogar ein Ticken größer, zumindest breiter.
Ja, ja.
Und
ja.
Mit dieser Ziehharmonika-Konstruktion hat man ja wirklich einfach links und rechts wie so ein Gamepad in der Hand. Also was ich halt bis jetzt immer gemacht habe, ist einfach ein PS4 DualShock mit Bluetooth zu verbinden. Am Apple TV geht es gut. Wenn ich das am MacBook Air spiele, geht es auch wunderbar. Aber sobald ich halt am iPad oder am iPhone spielen will, ist halt das Hinstellproblem immer schon wieder so ein Ding. Ja? Also gerade unterwegs iPhone irgendwie auf dem ICE-Tisch zu stellen und dann noch mein Gamepad, das ist halt irgendwie unpraktisch. Da finde ich diese Backbone-Lösung schon intelligenter auf jeden Fall.
Es gibt halt für diese PlayStation und Xbox-Controller gibt es so kleine Aufsätze, da kannst du dein iPhone dann irgendwie so einspannen oben.
Ja, das ist ein komisches Gewicht, finde ich.
Ja, es ist super komisch und das ist natürlich auch nur ein Hack, mehr oder weniger. Bei dem Backbone muss man natürlich sagen, also der passt jetzt erstmal für so alle gängigen iPhones. Mhm. Wenn natürlich Apple dieses Jahr, ein iPhone rausbringt, was halt enorm viel größer ist oder so weiter, dann
noch größer als zu 12er, bitte.
Na, wer weiß. Oder eine andere Dimension hat, dann kann das natürlich mit so einer Lösung immer, kannst du dann natürlich irgendwie auf die alten Geräte beschränkt bleiben. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe den nicht bereut, muss ich sagen, weil ich bin auch so ein, also Touch-Spiele mag ich schon als Touch-Spiele, aber teilweise mit der relativ guten Controller-Steuerung insbesondere ist das jetzt eine sehr, sehr coole Alternative. Und der ist halt so klein und kompakt. Ich habe den einfach immer in der Tasche so dabei. Der nimmt nicht viel Platz ein und da ist das iPhone super schnell eingesteckt. Du musst nichts koppeln, weil du halt die Steckerverbindung hast. Da gibt es schon, schon ein paar Argumente dafür, muss ich sagen. Ja, und das sei nochmal hier erwähnt. Also Backbone One ist eine interessante Entwicklung. Ich würde mir ja wünschen, ehrlich gesagt, dass da einfach Apple draufstehen würde und ich mir sicher sein kann, den verkauft die Apple direkt aus ihrem Shop und die bieten den an, weil sowas gehört eigentlich in Apples
gerade Bestrebung. Gerade durch die Neuausrichtung von Apple Arcade könnten sie diesen Backbone eigentlich wirklich einfach aufkaufen und einen Apple Bone draus machen oder so.
Aber ernsthaft, ja, also das wäre interessant, weil das ist so der, ich habe schon viele Controller für iOS da gehabt, aber das ist so der mir am besten gefällt für das iPhone, wohlgemerkt.
Ja. $100, schon eine Hausnummer, ja.
$100, aber dann eventuell noch mit Zoll und so weiter, weißt du, ne? Also da, aber halt irgendwie super bequem mit Apple Pay zu bestellen. Also es war es war schon sehr niedrig, weißt du, die Latte und da musste man direkt direkt klicken.
Ich bin auch schon, mein Mauscursor schwebt schon über dem Ding. Ja, ich bin schon verführt, ja. Ja, gerade jetzt durch die Vielfalt auch, dass gerade was sowas wie Alba oder eben Oceanhorn oder so, also gerade Sachen, die man eben im Controller spielen will, ist schon verlockend auf jeden Fall. Also danke nochmal für den Tipp oder nicht danke, je nachdem.
Sehr schön.
Sehr schön. Also wir hatten 6 Spiele euch jetzt hier vorgestellt. Star Trek Legends, Phantasian, The Oregon Trail, Wonderbox, Alba und Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat. Danke für diese Aussprachehürde, Alex. Und den Backbone One. Und das war sicherlich nicht die letzte Les-Snack-Folge hier. Ich habe schon wieder 3-4 Spiele im Auge, die ich mir als nächstes anschauen werde. Und wenn du Lust hast, hören wir uns bald wieder.
Das ist eine lose, aber feste Verabredung.
Sehr schön. Wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr hören wollt von Insert Moin, dann schaut mal vorbei bei Insert Moin und da findet ihr auch die alten Les Snack-Folgen noch, einfach unter dem Format Les Snack. Da gibt es die erste und die zweite Folge mit Alex und mir. Und wenn ihr mehr über Apple Arcade und Apple allgemein wissen wollt, dann schaut auf jeden Fall vorbei beim iPhone-Blog beim Alex.